Liebe, Ehe, Scheidung, Fragezeichen. Natürlich kommen da Menschen an, die schon 25 Jahre verheiratet sind und sagen, du, wir wollen uns scheiden lassen, Gott hat uns nicht füreinander bestimmt. Da merken die schon nach 25 Jahren. Und dann kommen andere an und sagen, ach, wir brauchen gar nicht zu heiraten, wir leben also, Anführungsstrichen, in der wilden Ehe. Was ist denn nun richtig? Wisst ihr, und wenn man einmal diese Menschen so beobachtet in verschiedenen Stationen, dann stellt man Folgendes fest. Wenn zwei Menschen verliebt sind, der junge Mann, das junge Mädchen, dann redet er. Und sie hört zu. Und wenn dann die Verlobungszeit kommt, dann redet sie. Und er hört zu. Da geht es nämlich um Hochzeit, um Kleidung und Wohnung und wie das eingerichtet wird. Und wenn die beiden dann verheiratet sind, dann reden beide und die Nachbarn hören zu. Wollen wir einmal miteinander etwas betrachten, wie das Wort Gottes das sieht. Und bevor sie dann gleich das Zelt verlassen, ich habe alle Steine aus dem Weg geräumt, draußen vor dem Zelt, dass sie keine Steine gegen mich aufheben können und gegen mich schmeißen dürfen. Es könnte nämlich sein, dass sie vielleicht heute etwas aus dem Wort Gottes hören, was sie in der Form noch nicht gehört haben. Und ich meine es wirklich ernst. Sie sollten einmal drüber nachdenken, wie das Wort Gottes, wie Gott Liebe sieht und was sie darunter versteht. Und ich lese dazu ein Wort aus dem 1. Johannesbrief, Kapitel 4, Vers 9. Dort heißt es, hierin ist die Liebe Gottes zu uns geoffenbart worden, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben möchten. Hierin ist die Liebe nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn gesandt hat als eine Sühnung für unsere Sünden. Liebe, was ist das? Es ist interessant, wenn Sie das ganze Neue Testament durchlesen, dass, wenn das Wort Liebe fällt, nicht einmal der Ausdruck Eros gebraucht wird, sondern immer nur der Begriff Agape, göttliche Liebe, also Liebe, wie Gott es sieht. Und dann muss ich wieder auf den ersten Seiten der Bibel anfangen, einfach deswegen, weil der Herr Jesus sich auch immer darauf bezieht. Und für ihn ist das absolute Wahrheit, was im ersten Buch Mose steht. Das war für den gar keine Schwierigkeit. Er weiß es ja, er ist selber das Wort Gottes. Für ihn gab es keinen Zweifel an der Schöpfungsgeschichte. Da gab es auch keine zwei Schöpfungsgeschichten, 1. Mose 1 und 2. 1. Mose 1 zeigt auf, dass Gott geschaffen hat. 1. Mose 2 zeigt auf, wie Gott geschaffen hat. So einfach ist das. Wir Menschen denken bloß immer so kompliziert. Gott schuf den Menschen, Adam, ich habe das schon mehrmals beschrieben und erklärt. Er formte ihn im Bilde Gottes, er blies ihm seinen lebendigen Odem ein und der Mensch wurde eine lebendige, unsterbliche Seele. Warum schuf Gott den Menschen? Damit der Mensch in Gemeinschaft mit dem Schöpfer sein sollte. Aber irgendwie war das noch nicht total befriedigend und Gott kommt zu dem Ergebnis, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei, ich will ihm eine Gehilfin machen, seinesgleichen. Und wir kamen ja schon zu dem Ergebnis, dass schon die Eva eine Emanze war und sich emanzipieren wollte. Das, was heute ist, das ist nicht modern, das ist schon so alt wie nur was. Vor 6000 Jahren gab es das schon. Was tat Gott? Gott schuf Adam aus Materie und deshalb ist der Mann auch sachbezogen, oder lasst es mich mal sagen, sachlich. Ausnahmen bestätigen die Regel, ganz klar. Gott lässt über Adam einen tiefen Schlaf fallen. Wir würden heute sagen, in eine tiefe Narkose. Und dann geht er her und nimmt eine Rippe von dem Adam und baut daraus das Weib. Ich weiß, jetzt kommen die Wissenschaftler wieder, die sagen, bitteschön, mir fehlt keine Rippe, mir auch nicht. Also kann das nicht so sein. Doch, es ist so. Ich bringe auch die Erklärung dafür. Gott schuf aus der Rippe das Weib. Er nahm etwas von der Person des Adam und deshalb ist die Frau auch personenbezogen. Der Mann ist sachbezogen, die Frau ist personenbezogen. Deshalb hat sie auch andere Empfindungen. Zum Beispiel das Mutter-Kind-Verhältnis ist ein viel persönlicheres Verhältnis als zum Beispiel das Vater-Kind-Verhältnis. Ich sage immer, Ausnahmen bestätigen die Regel. Dass Gott so geschaffen hat, ist gar kein Problem für ihn. Nicht wahr? Wenn nach dem Zweiten Weltkrieg, ich habe das noch miterlebt, viele Menschen aus Kriegsgefangenschaft oder aus dem Krieg nach Hause kamen, da waren Männer drunter, die einen Arm amputiert hatten oder ein Bein amputiert, ein Holzbein hatten. Und wenn sie dann wieder zurück zu ihren Frauen kamen und wenn dann Kinder gezeugt wurden, dann kamen die Kinder doch nicht mit dem Holzbein auf die Welt, oder? Sie kamen komplett auf die Welt. Und so ist auch der Mensch, der nach Adam und durch Adam gezeugt wurde, wieder so komplett auf die Welt gekommen. Ist doch gar kein Problem für Gott. Nun, und was tut Gott? Gott sagt, ich will Adam eine Gehilfin machen. Aha, damit, da kommt das andere Extrem, da haben also dann Männer dann gesagt, also Weib, du hast mir untertan zu sein und du hast auf das zu hören, was ich sage, ob du willst oder nicht. Ist das so? Gott sagt, ich will Adam eine Hilfe, eine Gehilfin machen. Gott, der Schöpfer Gott, bezeichnet sie im Alten Testament einmal selbst als die Hilfe Israels. Und damit degradiert er sich ja nicht unter Israel, sondern er ist eine Hilfe für Israel, eine Unterstützung in seiner Persönlichkeit. Und Gott schuf Adam in seiner Persönlichkeit und er schuf Eva als eine Persönlichkeit. Und was tat Gott dann? Gott nimmt also, als er die Eva geschaffen hat, als Adam wieder aufgewacht ist, und dann hat er sie ihm übergebraten. Hat er gesagt, da hast du dein Weib und jetzt sei still und jetzt hast du Gemeinschaft? Nein. Gott geht zu Adam hin und bringt das Geschöpf, das er geschaffen hat, diese Frau, und stellt sie vor Adam hin und lässt Adam die Entscheidung treffen. Und Adam trifft die Entscheidung und sagt, diese ist Gebein von meinem Gebein, diese soll meine Frau heißen. Gott respektierte den Entschluss des Adam. Adam nahm das Angebot Gottes an der Frau. Und er nahm. Liebe, Freundschaft, Ehe, Scheidung. Da wird gesagt, in jungen Jahren, dass ich eine Freundschaft als junger Mann mit einem Mädchen haben kann. Und da ist gar nichts bei. Ist das eine platonische Freundschaft oder wie ist das? Gott hat zwei Geschlechter geschaffen, die auch aufeinander zugehen. Da wird gesagt, Gott bestimmt mir meinen Partner. Und dann gibt es also Frauen, die warten 70 Jahre lang auf ihren Partner und sind total von Gott enttäuscht, dass der Partner ihnen nicht über den Weg gelaufen ist. Aber Gott hat ihn doch für mich bestimmt. Ich finde diese Bibelstelle nicht. Und dann gibt es Menschen, die sagen, wir waren gar nicht füreinander bestimmt. Gott hat das gar nicht gewollt. Diese Bibelstelle finde ich leider auch nicht in der Heiligen Schrift. Da werden Ehen geschlossen, da wird also standesamtlich geheiratet im April und kirchlich wird geheiratet im Oktober und ab Oktober bin ich dann verheiratet. Weil die kirchliche Trauung erst vollzogen werden muss. Zeigt mir einmal eine einzige Bibelstelle, wo es eine Autorität gibt, die jemanden trauen darf. Kein Pastor, kein Papst. Die Bibelstelle gibt es nicht. Ich werde euch alles das ganz genau beweisen. Seid bitte nicht so schockiert, aber es ist notwendig, das einmal aufzuzeigen, wie Gott das sieht. Wie sagte Gott, als Adam die Frau angenommen hat, deshalb wird ein Mensch Vater und Mutter verlassen und seinem Weibe anhangen und die zwei werden ein Fleisch, ein Bios, ein Leben sein. Und wisst ihr, um es auf einen Nenner zu bringen, was Gott unter Liebe versteht. Liebe aus Gottes Sicht ist die höchste Form der Gemeinschaft zweier Persönlichkeiten. Da ist ein junger Mann, der ist auf einmal Feuer und Flamme für ein junges Mädchen. Und dann überlegt er, wie komme ich an das Mädchen ran? Ich habe früher Liebesbriefe geschrieben, aber ich sage euch nicht, was ich geschrieben habe. Warum hat er das getan? Der tut das, der schreibt einen Liebesbrief. Oder aber er hat eine andere Möglichkeit, er fährt zu dem Mädchen hin, brüllt das an und sagt, ich liebe dich und du hast zu wollen oder nicht. Wie reagiert dann das Mädchen? Ist das angewidert, angeekelt, fällt über ihn her, es fühlt sich vergewaltigt. Ist das Liebe? Es wird sich abwenden von dem jungen Mann und sagt, ah, so ein Rauber, so ein Irrer, mit dem will ich nichts zu tun haben. Nein, Gott respektiert die Persönlichkeit des Menschen. Er hat das Mädchen als eine Persönlichkeit geschaffen und den jungen Mann als eine Persönlichkeit. Und jetzt geht der junge Mann her und sagt, weißt du, ich benutze dich wie meinen Apfel, den ich irgendwo in einem Supermarkt oder Rewe-Geschäft, keine Schleichwerbung, gekauft habe. Und dann beiße ich einmal rein, ui, der ist mir zu sauer, und dann schmeiße ich ihn weg und dann kann ein anderer den Apfel aufheben und kann weiter reinbeißen. Wir sagen heute, Bäumchen, Bäumchen, wechsle dich. Leider passiert das auch sehr viel in christlichen Jugenden. Weil wir nicht mehr wissen, wie heilig wir miteinander umgehen sollen. Freundschaft zwischen Junge und Mädchen auf platonischer Art oder auf Kameradschaft gibt es nicht. Einfach weil Gott die unterschiedliche Mentalität in die Geschlechter hineingelegt hat. Und Menschen fühlen sich dann automatisch schon durch die Anreize und Reize zueinander hingezogen. Und Gott hat auch den Eros mit dazu bestimmt, er gehört mit dazu. Da gibt es dann die Menschen, die sagen, ja, wir müssen vorher erstmal ausprobieren durch Geschlechtsverkehr, ob wir zueinander gehören. Das ist ein Missbrauch der göttlichen Ordnung und Gott bestraft vorehelichen Geschlechtsverkehr. Das können wir im Alten Testament zur Genüge nachlesen. 5. Mose 22. Gott hat diesen Trieb, der ein Liebestrieb ist, gegeben und er gehört unabdingbar in die Ehe hinein. Heute werden Homosexuelle getraut. Ich kann zwar diejenigen nicht verstehen, die das tun. Wenn ich Römer 1, Vers 20 und folgende lese, dort wird geschildert, dass das ein Gräuel für Gott ist, wo Männer mit Männern Schande trieben und Frauen ihren natürlichen Gebrauch verlassen haben. Und dann lesen wir, deshalb hat Gott sie dahin gegeben, deshalb lässt Gott sie gewähren. Er kümmert sich nicht mehr um sie. Das ist die Antwort Gottes darauf. Und wir machen sowas heute hoffähig, und bringen das auch noch in Kirchen hinein oder in Religionsgemeinschaften und meinen, das könnten wir gesetzmäßig noch durchführen. Wie geht das denn? Ich sagte schon, Liebe ist die höchste Form der Gemeinschaft zweier Persönlichkeiten. Der Mann ist eine Persönlichkeit, das Mädchen. Und wenn ein Mann erkennt, und achten wir einmal auch auf das Prinzip Gottes, deshalb wird ein Mensch Vater und Mutter verlassen und seinem Weibe anhangen. Nicht die Frau. Wie viele Frauen kriegen Torschlusspanik und nehmen dann den ersten besten Mann und schmeißen sich dem an die Brust und sagen, Hauptsache ich habe einen Mann, und dann haben sie hinterher die Hölle auf Erden. Wie viel junge Leute haben schon ihren Frauen versprochen, den Himmel auf Erden zu schaffen, und hinterher war es die Hölle. Wie viele junge Männer haben versprochen, ihnen die Sterne vom Himmel zu holen, und hinterher waren sie nicht bereit, eine Flasche Milch aus dem Keller raufzuholen. Was ist davon übrig geblieben? Was ist Liebe? Gott hat ganz bewusst die Ehe, und die Ehe ist kein Sakrament. Sakrament heißt heilsbringendes Mittel. Wenn eine Ehe heilsbringend wäre, dann weiß ich nicht, was da heilsbringend dran sein soll. Die Ehe ist gegeben worden dem Menschen, dass er mit seinesgleichen Gemeinschaft haben kann. Die Bibel sagt uns im Epheserbrief Kapitel 5, Vers 31, wo auch genau dieser Vers, deshalb wird ein Mensch Vater und Mutter verlassen und seinem Weibe anhangen und die zwei werden ein Fleisch sein, in Verbindung gebracht wird. Dieses Geheimnis ist groß, ich aber sage es in Bezug auf Christus und die Gemeinde, Versammlung, Ekklesia. Das sind alle die, die wiedergeboren sind. Die Ehe zwischen Mann und Frau soll das Abbild der Wesensgemeinschaft zwischen dem Geschöpf und dem Schöpfer sein. Nun, wie kommt das zustande? Wie werden Ehen geschlossen? Wenn wir in das Alte Testament blicken, so haben wir das beste Beispiel im Buch Ruth. Als Boas die Ruth heiraten will, wo ging er hin? In eine Kirche? Oder ging er zu einem jüdischen Priester? Nein, wir lesen, er ging ins Tor, wo der Stadtrat der Stadt war. Und dort im Stadtrat wurde geklärt, ob jemand da war, der ältere Ansprüche an die Ruth hatte. Und erst als das ausgestanden war, da wurde die Ehe im Tore, im Stadtrat geschlossen. Jetzt wirst du sagen, steht im Alten Testament. Das Alte Testament ist uns als Vorbild geschrieben, auf unsere Zeit heute. Aber im Neuen Testament lesen wir im Römerbrief Kapitel 7, Vers 2, dass die verheiratete Frau durch das Gesetz an den Mann gebunden ist, solange er lebt. Eheschließung findet statt durch das Gesetz und nicht durch eine Kirche. Da kommt nämlich der Irrtum her, dass man oft sagt, Ehen werden im Himmel geschlossen und dass man sagt, wir waren von Gott nicht füreinander bestimmt. Da kommt die Falschinterpretation her. Es wird nicht eine einzige Ehe im Himmel geschlossen. Zeigt mir die Bibelstelle. Klar, jetzt kommt der Satz. Was Gott zusammenfügt, soll der Mensch nicht scheiden. Lies mal den Vers davor. Matthäus 19, Vers 6. Da steht, deshalb wird ein Mensch Vater und Mutter verlassen, wieder Bezug auf das Alte Testament, und seinem Weibe anhangen, und die zwei werden ein Fleisch sein. Was Gott nun zusammenfügt, soll der Mensch nicht scheiden. Das resultierte aus der Frage heraus der Pharisäer. Herr, ist es erlaubt? Du bist ja so ein großer Meister, du musst das ja wissen. Ist es erlaubt, meine Frau aus irgendeinem Grund zu entlassen? Und dann sagt der Herr Jesus, was hat Mose euch geboten? Ja, Mose hat uns erlaubt. Er hat uns einen Scheidebrief gegeben. Wie bitte? Was hatte Jesus Christus gefragt? Er hatte nach dem Gebot Mose gefragt. Das Gebot Mose war, du sollst nicht Ehe brechen. Und sie sagten, Mose hat uns erlaubt. Und dann sagt der Herr Jesus zu den Menschen, zu den Pharisäern, wegen eurer Herzensherzigkeit, wegen eures unmöglichen Zustandes eures Herzens, hat Mose erlaubt und euch einen Scheidebrief gegeben. Von Anfang ist es nicht so gewesen. Das heißt, die Ordnung Gottes von Anfang her hat weiterhin Gültigkeit und ist nicht aufgehoben. Und dann sagt er, deshalb wird ein Mensch Vater und Mutter verlassen und seinem Weibe anhangen und die zwei werden ein Fleisch sein. Was Gott nun zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht scheiden. Das Zusammenfügen Gottes fand statt, als er Eva aus der Rippe des Adam baute, konstruierte und sie vor Adam hinstellte und sagte, hier habe ich einen Partner für dich, bist du bereit, ihn zu akzeptieren? Warum werden Ehen nicht im Himmel geschlossen? Wisst ihr, alles, was mit dem Himmel in Verbindung ist, hat auch mit der Ewigkeit zu tun. Eine Ehe ist aber begrenzt durch den leiblichen Tod des Partners. Und wenn der Tod des Partners eingetreten ist, ist die Ehe beendet. Die Frau ist gebunden an den Mann, solange der Mann lebt. Wenn der Mann aber gestorben ist, so sagt es uns 1. Korinther 7, Vers 39, so ist sie frei, sich wieder zu verheiraten, aber nur im Herrn. Das sagt aus, dass ein Gläubiger auch nur wieder einen Gläubigen heiraten soll, sonst hat er nur Probleme. Es gibt nur Ärger. Weil Gott die Gemeinschaft will und Ehe ist die Wesensgemeinschaft zweier Persönlichkeit. Das heißt, wenn ich meinen Partner liebe, meine Frau liebe, dann teile ich mich ihm mit meinem Wesen mit. Das bedeutet, ich lasse meine Frau teilhaben an mir selbst, an meinem Wesen, an meinem Denken, an meinem Fühlen, an meinem Empfinden. Und gleichzeitig möchte ich an ihrem Wesen, an ihren Gefühlen, an ihrem Denken teilhaben. Und alle, die länger unter uns verheiratet sind und glücklich verheiratet sind, werden mir das bestätigen. Je länger man verheiratet ist, desto mehr wird man eins, auch im Denken her. Die Gedanken werden ähnlicher. Es gibt immer mehr Übereinstimmung, so sollte es sein. Oft ist es so, dass, wie gesagt, die Nachbarn es hören, wenn die beiden miteinander sprechen. Warum hat Gott das so geschafft? Gott will die Wesensgemeinschaft zweier Menschen. Ist Scheidung möglich? In Malachi 2, Vers 16 sagt das Wort Gottes, ich hasse Scheidung. Weil die Ehe das Bild ist
der Gemeinschaft, wie Gott sie haben möchte als Schöpfer mit dem Geschöpf. Und der Mensch es mit seinesgleichen in dieser Gemeinschaft haben kann. Die Ehe ist die kleinste Gemeinschaft. Daraus entsteht die Familie und die Kinder. Weil das ein Bild ist, ein Hinweis schon auf das Himmlische, auf das Göttliche. Wie Gott Liebe versteht, ist eine Ehe auch nicht zu scheiden. Es ist nicht möglich. Der Herr Jesus billigt in Matthäus 19 zu, dass eine Ehe geschieden werden kann bei permanenter Hurerei. Im Markus-Evangelium wird das nicht erwähnt. Da wird die Hurerei ausgeklammert. Hurerei ist Fremdgehen. Und mir sträuben sich immer die Haare zu Berge, wenn ich dann höre, ich bin unschuldig geschieden. Es gibt keinen unschuldig geschiedenen Partner. Wenn eine Ehe zur Scheidung kommt, und nehmen Sie mir das bitte ab, aufgrund der Erfahrung vieler Gespräche, was wir schon, meine Frau und ich, für Auseinandersetzungen gehabt haben, in christlichen Kreisen, um zu verhindern, dass Ehen geschieden wären. Und was ich da für Argumente zu hören bekommen habe, das treibt einen wirklich den Schweiß auf die Stirn. Und ich frage mich, wie kann man nur so banal, so pervers denken, dass man meint, damit käme man als Argument vor Gott durch. Wir sind nicht füreinander bestimmt. Die Bibel macht uns immer wieder deutlich, dass Gott seinen Segen gibt, dass Gott seine Zustimmung gibt. Und ich sage dir eins, wenn du heiratest, wenn du eine Ehe schließt, mit oder ohne Gott, ist sie vor Gott geschlossen. Gott akzeptiert deinen Entschluss, euren Entschluss, dass ihr heiratet, ob ihr wollt mit Gott, ob ihr wollt ohne Gott. Die Ehe ist geschlossen. Es kann keiner im Nachhinein kommen und kann sagen, Gott war ja nicht dabei. Die Entscheidung ist eine freie Willensentscheidung zwischen Mann und Frau. Deshalb wird ein Mensch Vater und Mutter verlassen. Das ist ein Entschluss, den ein Mensch fasst, um eine Ehe zu schließen. Und es ist etwas Großes, was Gott auch uns Menschen in der persönlichen Freiheit zur Verfügung gestellt hat. Die Freude, seinen Partner zu suchen und herauszufinden, ist er der Richtige. Und das kann auch nur in der, ich möchte es einmal so sagen, in der totalen Autorität des anderen geschehen, dass ich heilig mit dem anderen umgehe. Wenn ein Junge ein Verhältnis mit einem Mädchen, eine Freundschaft anfängt, dann bedeutet das, dass er die Persönlichkeit des Mädchens genauso hoch achtet wie sich selbst. Und dementsprechend vorsichtig und heilig haben die beiden miteinander umzugehen. Denn hier fällt eine Entscheidung fürs Leben, die nur durch den Tod aufgelöst werden kann. Und darüber sollte sich jeder junge Mann von vornherein klar sein. Und jetzt, ihr lieben christlichen Mütter, vor allen Dingen die Mütter sind angesprochen. Heute ist es so, wenn junge Mädchen in christlichen Kreisen mit 17 Jahren noch keinen festen Freund haben, dann kommt Panikstimmung auf. Torschlusspanik. Und wie viel Mütter haben schon reingemengt, so sagt man bei uns im Oberbergischen, und Ehen konstruiert, die hinterher nicht halten konnten. Die jungen Leute, die miteinander zu dem Entschluss kommen zu heiraten, sie leben ihr Leben. Und es ist ein göttliches Prinzip, dass Eltern nur das Recht haben, ihre Kinder für eine ganz bestimmte kurze Zeit zu erziehen. Lies einmal Hebräer 12, wo davon gesprochen wird, dass Gott die Kinder Gottes züchtigt, um sie zu erziehen. Und da wird das Beispiel der menschlichen Eltern gebracht. Jene züchtigten uns nur für eine kurze Zeit. Eltern haben nur die Erziehungsbefugnis für eine bestimmte Zeit über ihre Kinder. Da gibt es Eltern, ich habe das miterlebt, die haben ihre Kinder antiautoritär erzogen. Die Bibel sagt uns ganz klar, wer so etwas macht, der züchtet Bastarde heran. Knallhart ist die Bibel. Das steht im Hebräerbrief Kapitel 12. Wenn Gott euch nicht erziehen würde, dann wärt ihr Bastarde. Menschen müssen ihre Grenzen aufgezeigt bekommen. Menschen müssen Vorbilder haben. Und wenn du als Elternteil kein Vorbild bist, wenn du sie gewähren lässt, dann versündigst du dich an den Richtlinien Gottes. Und auf einmal mit 18, 19 Jahren, dann wundert man sich, dass die Kinder ausflippen und ausrasten, dass man sie nicht mehr unter Kontrolle kriegt. Und dann fängt man an zu erziehen, dann ist es zu spät. Oder man macht den Jugendleitern den Vorwurf und sagt, hier, kümmere dich mal darum. Du kannst nicht deine Erziehungsaufgabe an den Jugendleiter abtreten. Oder an die Kirche oder an die Religionsgemeinschaft oder an die Versammlung. Das ist Pflicht der Eltern. In der Abhängigkeit von Gott, nach der Heiligen Schrift, Kinder zu erziehen. Ich sage, diese Zeit ist begrenzt. Ein arabisches Sprichwort, das sagte mir mal ein arabischer Geschäftsfreund, das steht nicht in der Bibel, aber das hat mich sehr nachdenklich gemacht. Das sagt aus, wenn dein Sohn erwachsen wird, behandle ihn wie deinen Bruder. Da liegt viel Wahrheit drin. Aber, und das möchte ich ganz deutlich sagen, das biblische Prinzip, Eltern haben nur die Erziehungsgewalt in einer ganz bestimmten Zeit über ihre Kinder. Und meistenteils lassen sie, wie ich das heute Nachmittag sagte, in der Hauptaufnahmezeit der Kinder zwischen 3 bis 18 Jahren, lassen sie die Kinder laufen, lassen sie alle möglichen Einflüsse auf sie einwirken. Sei das jetzt das Fernsehen, seien das jetzt schmutzige Videos, sei das jetzt Batman und wie das ganze Mistzeug heißt. Und ich sagte heute Nachmittag, dass ein 5-jähriger Junge in der Lage ist, in 3 Monaten 5 Fremdsprachen zu lernen, ohne schreiben und lesen zu können. Die Aufnahmekapazität des menschlichen Gehirns in dieser Zeit ist unwahrscheinlich groß. Und die Einflüsse, die ihr euren Kindern gebt in dieser Zeit, die verfolgen sie ein Leben lang und prägen das Leben. Und da liegt eine furchtbare Verantwortung der Eltern auch in der heutigen Zeit drin, weil es so viele Negativeinflüsse gibt. Und wenn diese Zeit vorbei ist, hast du kein Recht und keine Möglichkeit mehr, deine Kinder umzuerziehen. Noch einmal, die Erziehungszeit der Eltern an die Kinder ist begrenzt. Spätestens dann, wenn der Sohn sich entscheidet, Vater und Mutter zu verlassen, um eine eigene Familie zu gründen, haben sich gefälligst die Eltern und Schwiegereltern aus dem Leben ihrer Kinder rauszuhalten. Wie viele Ehen gehen kaputt, weil sich die Schwiegermütter unbarmherzig darin einmischen. Aber, und das sage ich jetzt als Gegenstück, ihr jungen Leute, die ihr geheiratet habt, das andere Gebot bleibt ein Leben lang bestehen. Ehre deinen Vater und deine Mutter, auf dass es dir wohl ergehe. Das heißt, dass ich als Kind und auch als erwachsener Mensch immer wieder berücksichtigen muss, dass ich meine Eltern ehren muss. Auch wenn ich Vater und Mutter verlasse, um eine Ehe einzugehen, um mein eigenes Leben zu leben. Das heißt, der Respekt und die Achtung vor den Eltern bleibt ein Leben lang bis ins hohe Alter bestehen. Ich habe das so besonders zu spüren bekommen, ich habe sehr alte Eltern gehabt, aber ich war mit 40 Jahren noch der kleine 5-jährige Junge meiner Mutter und ich habe da oft drunter gelitten. Und sie demonstrierte das vor anderen Leuten, aber sie meinte immer noch, sie müsste mich erziehen. Und ich denke, da liegt sehr viel Not, auch in jungen Familien, wenn sich Eltern und Schwiegereltern da ungefragt einmischen. Geben wir Hilfestellung auf Basis der Bibel, aus der Liebe heraus als Eltern, wenn wir gefragt sind. Oft ist es so, dass junge Menschen auch mal, entschuldigt mal, vor dem Hammer laufen müssen. Das ist leider so, das liegt auch in der Natur der Dinge. Und da ist die Frage, ob wir als Eltern da nicht oft etwas versäumt haben, ob wir unseren Kindern nicht rechtzeitig die Hilfestellung gegeben haben zum selbstständigen Entscheiden, in der Abhängigkeit vom Wort Gottes. Hast du schon einmal Hebräer 13, Vers 4 gelesen? Dort steht, Ehebrecher und Hurer wird Gott richten. Wenn eine Ehe geschieden wird, und ich gehe her und heirate nochmal, nehme ich damit Gott die Möglichkeit, die erste Ehe, die geschlossen ist, wiederherzustellen. Und ich bin ein Ehebrecher. Und ich sage es noch einmal, es gibt keinen unschuldig Geschiedenen. Die Scheidung hat irgendwo ihren Ursprung. Wie ist es möglich, dass Menschen vorher voll Euphorie, voll Liebe, voll brennendem Herzen gesagt haben, ich liebe dich. Und man hebt das Mädchen bis in den Himmel hinein und sagt, das ist meine Angebetete. Wo kommt dann der Gesinnungswandel schon vielleicht 1, 2, 3, 4, 5 Jahre später her? Dass man sagt, wir waren nie füreinander bestimmt. Irgendwo hat das den Ursprung. Entweder hat der Mann die Frau vernachlässigt, indem er den Beruf wichtiger gesetzt hat, oder seinen Kegelclub, oder sonst etwas, Fußballverein. Hast du deswegen geheiratet? Oder aber die Frau hat ihm nicht das gegeben vom Verständnis her, als Hilfestellung, dass der Mann diese Geborgenheit zu Hause empfindet, diese Wesensgemeinschaft mit seiner Frau, dass ihn das vielleicht in die Arme einer anderen Frau treibt. Irgendwo hat das angefangen, wenn man dahin kommt, wir wollen uns scheiden lassen. Gott aber sagt, ich hasse Scheidung. Und weil Gott das hasst, darfst du dich auch nicht scheiden lassen. Und jetzt bist du vielleicht geschieden. Und vielleicht erschrickst du auch jetzt darüber, zu Recht. Du sagst, ich bin aber jetzt wieder verheiratet. Was mache ich denn jetzt? Nun, ich sage dir noch einmal, durch die zweite Eheschließung hast du es Gott unmöglich gemacht, die erste Ehe wiederherzustellen. Und die Bibel sagt, Ehebrecher und Hurer wird Gott richten. Diese Bibelstelle sagt aus, wenn du in einem permanenten Ehebruch verbleibst, in permanenten Fremdgehen, Hurerei, wenn du darüber keine Reue empfindest, dann wird Gott dich dafür zur Rechenschaft ziehen. Dann wirst du mit dieser unvergebenen Schuld einmal vor einem heiligen Gott stehen, der dir dann sagt, ich hasse Scheidung. Wird Ehebruch nicht vergeben? Wir lesen im Johannesevangelium Kapitel 8, wo die Pharisäer eine Frau, die im Ehebruch ergriffen worden ist, vor den Herrn bringen. Und sagt, diese ist im Ehebruch ergriffen worden und jetzt muss sie gesteinigt werden. Und der Herr Jesus sagt, wer von euch ohne Schuld ist, der werfe den ersten Stein. Und dann passiert etwas. Während er das sagt, geht der Jesus her und schreibt etwas in den Sand. Und als er geschrieben hat, sieht er, dass alle weggegangen sind. Alle Ankläger. Und er fragt die Frau, wo sind deine Verkläger? Alle sind sie weggegangen. Und dann sagt der Jesus zu ihr, wenn die dich nicht verurteilt haben, verurteile ich dich auch nicht mehr. Und lies einmal dann den Satz, den er danach sagt. Gehe hin und sündige hinfort nicht mehr. Das bedeutet, gehe hin und verharre, verbleibe nicht mehr im Ehebruch. Ein Seitensprung, der auch Ehebruch ist, wenn ich als Verheirateter fremdgehe, wird mir vergeben. Alle Sünden werden mir vergeben, auch Ehebruch. Aber wenn ich bewusst im Ehebruch verharre, wenn ich bewusst in der Hurerei bleibe, wenn ich keine Reue darüber zeige, dass ich Gott missachte von seinen Gesetzmäßigkeiten, dann wird mir der Ehebruch nicht vergeben, weil ich ja keine Reue darüber gezeigt habe. Aber in dem Augenblick, wo ich offen und ehrlich zu Gott komme und sage, Herr, ich bereue im tiefsten Herzen, vergib mir das. Vergib mir Gott. Natürlich ist es so, wenn du eine geschiedene Ehe hast und hast neu geheiratet, dieser Druck wird immer auf dir lasten. Weißt du, das Kennzeichen der Sünde ist furchtbar. Sünde wird vergeben. Aber du vergisst nie in deinem Leben die Sünde, die du getan hast, weil sie ein Stück Lebensinhalt von dir sind. Du kannst die Jahre nicht streichen. Du kannst die Entscheidung nicht streichen, wo du einmal die Frau geliebt hast und wo du ihr vielleicht Treue geschworen hast. Und das ist das Hässliche an der Sünde, dass man sie nicht vergisst. Aber es gibt jemanden, der Sünde vergisst. Der sagt, ich werde deiner Sünden und deiner Ungerechtigkeiten nie mehr gedenken. Wilde Ehe gibt es nicht. Wenn ein Mann im Alten Testament ein Mädchen vergewaltigt und das Mädchen konnte sich nicht wehren, dann musste der Mann gesteinigt werden. So hart ging Gott mit diesen Menschen ins Gericht. Wie gehen wir miteinander um? Das Geschlechtliche gehört in die Ehe hinein und nicht außerhalb der Ehe. Gott möchte diese Liebesbeziehung. Ein Mensch verlässt Vater und Mutter, um seinem Weibe anzuhangen. Und dadurch werden die zwei ein Bios, ein gemeinsames Leben, eine Wesenseinheit. Und sie haben die Aufgabe, sie haben von Gott gesagt bekommen, seid fruchtbar und mehret euch. Das ist ein Rücksichtnehmen aufeinander und miteinander. Wenn der Partner krank ist, wenn er überfordert ist. Das bedeutet aber immer noch, dass die Stellung der Ehe und dass die Reihenfolge lauten muss, an erster Stelle Gott, an zweiter Stelle meine Familie, an dritter Stelle alles andere, mein Beruf oder meine Hobbys oder was ich sonst noch aufführe. Und wenn diese Reihenfolge nicht stimmt, lies einmal 1. Korinther 11. Das Haupt des Mannes ist die Frau, das Haupt der Frau ist der Mann. Des Mannes Haupt ist der Christus. Des Christus Haupt ist Gott. Die Reihenfolge heißt Gott, Christus, Mann, Frau. Das heißt nicht, dass die Frau degradiert ist. Aber vor Gott ist es so, dass Mann und Frau Entscheidungen gemeinsam treffen und dass sie zu der Erkenntnis kommen, das ist richtig. Aber die Verantwortung in der Familie vor Gott hat der Familienvater. Warum? Weil der Mann im Bilde Gottes geschaffen ist und die Frau im Bilde des Mannes. Als Hilfe, als Gehilfe. Der Verantwortungsbereich der Frau ist ein anderer als der des Mannes. Der Mann ist derjenige, der im Schweiße seines Angesichtes essen soll, das Geld verdienen soll, die Brötchen verdienen muss. Und die Frau ist diejenige, die sich um den Haushalt kümmern soll. Das ist jetzt nicht das Mütterchen, was da an der Pfanne Bratkartoffeln steht und dem Mann da noch ein Spiegelei da reinhaut. Das wäre primitiv, das so zu denken, dass das ist. Sondern die Frau soll auch dem Mann Hilfestellung geben, wenn es um den Beruf geht. Der Mann braucht doch einen Gesprächspartner, mit dem er sich austauscht über seine beruflichen Probleme. Dass er sagen kann, was soll ich tun und wie siehst du das? Es ist ein Geben und Nehmen voneinander. Und von daher gesehen, so hat Gott den Menschen geschaffen. Liebe, Freundschaft, Ehe, Scheidung. Gehe vorsichtig mit deinem Partner um, den du kennenlernst. Er ist eine Persönlichkeit. Von Gott genauso geliebt wie du. Du hast kein Recht, in den Apfel zu beißen und ihn dann einfach wegzuschmeißen. Es gibt auch Mädchen, die so handeln, das tun nicht nur die Jungs. Sondern Gott will, dass wir in der Verantwortung vor Gott gemeinsam herausfinden, ob wir es ein Leben lang nicht nur miteinander aushalten, sondern ob wir ein Leben in Freude, Frieden und glücklich sein verbringen können. Ich kann mich noch genau erinnern, als wir heirateten, da habe ich gedacht, unsere Liebe ist überhaupt nicht steigerungsfähig. Das ist toll. Und das war damals auch richtig. Aber heute im Nachhinein muss ich darüber lächeln. Wir lieben uns heute viel mehr als damals. Wir kannten uns damals ja noch gar nicht richtig. Natürlich hatten wir uns kennengelernt, aber man zeigt es ja immer nur von der Schokoladenseite da. Und hinterher lernt man dann auch die Schwächen kennen. Und man kann auch die eigenen Schwächen nicht verbergen. Und wenn du deinen Partner liebst, dann liebst du ihn so, wie er ist, wie er geboren wurde und erwachsen wurde. Mit seinen Schwächen. Du kannst versuchen, deinem Partner Hilfestellung zu geben, dass er Schwächen abbaut. Und er bei dir auch. Verständnis, Bereitschaft, Geduld, Liebe. Nicht unbedingt die Schwächen immer gutheißen, sondern darüber sprechen. Und gemeinsam dahin kommen, dass es abgestellt wird. Wie sagt die Bibel? Hierin ist die Liebe Gottes zu uns geoffenbart worden, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat. Gott hat einen Liebesbrief in diese Welt gesandt an dich. Er sendet ihn heute Abend. Er sagt, ich liebe dich. Und weil Gott dich nicht vergewaltigt, sondern weil er dich als eine Persönlichkeit akzeptiert und anerkennt, wartet er auf eine Reaktion. Er möchte Gemeinschaft mit dir haben. Er möchte diese Liebes- und Wesensgemeinschaft haben, so wie das in der Ehe, in einer gut funktionierenden Ehe, praktiziert wird. Gott hat dir den Liebesbrief geschrieben, Jesus Christus, ich liebe dich. Und er wartet auf deine Antwort. Wenn ein junger Mann einem Mädchen 50 Liebesbriefe geschrieben hat und nie eine Reaktion hört, dann hört der junge Mann auf, Briefe zu schreiben. Er gibt es auf, er resigniert. Nun, Gott resigniert nicht. Gott stellt jeden Menschen zwei- oder dreimal in seinem Leben in die Entscheidung. Er versucht dir heute Abend deutlich zu machen, dass Gott dich geliebt hat. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab oder sandte, auf dass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Gott sagt dir heute Abend, ich liebe dich. Und weil ich dich liebe, und das ist für mich das total Unverständliche an Gott, was ich bis heute nicht verstehen kann, Gott hat mich zuerst geliebt. Ich liebe einen Menschen, den ich mir ausgesucht habe, an dem ich was Liebenswertes gefunden habe, der für mich schön ist, der von der Seele her für mich attraktiv ist. Aber Gott hat mich geliebt in meiner Sünde. Dreckig, schmutzig, wie ich war. Ich glaube, ich würde mich ekeln, wenn ich solch einen Menschen lieben sollte, der total verkommen, total dreckig ist. Rein menschlich gesehen kann ich das nicht. Aber das hat Gott getan. Hierin ist die Liebe nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn gesandt hat als eine Sühnung für unsere Sünden. Und er sagt dir heute Abend, ich habe meinen Sohn in diese Welt gesandt. Ich habe ihn an deiner Stelle zur Sünde gemacht, damit du vor mir gerecht sein kannst, damit du in die Lebensgemeinschaft mit mir, dem heiligen Gott, kommen kannst. Warum habe ich das getan? Weil ich dich liebe. Und das Liebesangebot Gottes steht heute Abend. Und er respektiert deine Persönlichkeit. Du kannst diesen Liebesbrief ablehnen. Du kannst ihn ignorieren, missachten. Aber echte Gemeinschaft wirst du erleben, echte Liebesgemeinschaft, wenn du reagierst auf den Liebesbrief Gottes. Wenn du seine Liebe für dich in Anspruch nimmst. Und ich möchte den Menschen sehen, der nicht geliebt werden möchte. Liebe ist das größte Schlagwort in den letzten Jahrzehnten auf dieser Erde. So, dass es so abgedroschen ist, wenn man falsche Vorstellungen von Liebe hat. Aber Gott liebt dich so, wie du bist. Er liebt nicht den Sünder. Er liebt dich, den Menschen, der in Sünde gefallen ist. Und er möchte dich von dem Schmutz der Sünde befreien. Weil Sünde das Liebesverhältnis nicht möglich macht zwischen Gott und dem Menschen. Er nimmt dir die Sünde weg, damit du wieder in die Wesensgemeinschaft mit deinem Schöpfergott kommen kannst. Damit das Liebesverhältnis zwischen dir und dem Geschöpf und dem Schöpfer wiederhergestellt ist. Gott nimmt das Trennende hinweg und er bittet dich heute Abend, ich habe dich so geliebt, dass ich meinen Sohn für dich in die Welt gesandt habe, dass ich ihn an deiner Stelle am Kreuz von Golgatha gerichtet habe für deine Schuld. Und weil ich das getan habe, habe ich dir die Möglichkeit gegeben, mich wieder zu lieben. Komm doch wieder in die Lebensgemeinschaft mit mir, einem heiligen Gott. Und du wirst Freude erleben, wie, ich hoffe sehr, in deiner glücklichen Ehe auch.